Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben heute einen Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja. Und ich bin ganz begeistert immer noch über die neue Perikopenordnung, weil wir ganz neue Bibelworte haben, über die wir sonntagmorgens auch unsere Gedanken uns machen können und wo ich drüber reden darf. Es sind Verse aus Jesaja 38, und zwar die Verse 9 bis 20. Dies ist das Lied Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit gesund geworden war. Ich sprach: In der Mitte meines Lebens muss ich dahinfahren. Zu des Totenreichs Pforten bin ich befohlen für den Rest meiner Jahre. Ich sprach: Nun werde ich nicht mehr sehen den Herrn, ja, den Herrn im Lande der Lebendigen, nicht mehr schauen die Menschen mit denen, die auf der Welt sind. Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen wie eines Hirten Zelt. Zu Ende gewebt habe ich mein Leben wie ein Weber. Er schneidet mich ab vom Faden. Tag und Nacht gibst du mich preis, bis zum Morgen schreie ich um Hilfe. Aber er zerbricht mir alle meine Knochen wie ein Löwe. Tag und Nacht gibst du mich preis. Ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Was soll ich reden und was ihm sagen? Er hat's getan. Entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis meiner Seele. Herr, davon lebt man und allein darin liegt meines Lebens Kraft. Du lässt mich genesen und am Leben bleiben. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Denn die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue. Sondern allein die da leben, loben dich so wie ich heute. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Der Herr hat mir geholfen. Darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn. Liebe Marienschwestern, liebe Kanaan-Franziskus-Brüder und liebe Gemeinde. Als ich diese Worte zum ersten Mal, ich muss gestehen, nach langer Zeit wieder einmal gelesen habe, haben sie mich ganz tief angesprochen und berührt. Was für ein wundervoller Psalm, den Hiskia da verfasst hat nach seiner Heilung. Ein wunderschönes Lied. Nun ja, es war ja auch ein eindrückliches Erlebnis, das er mit Gott gemacht hat. Man muss sich vorstellen, ich rufe es uns nochmal in Erinnerung, Jesaja kommt zum todkranken Hiskia und richtet ihm von Gott aus, dass er sein Haus bestellen soll, denn er würde bald sterben. Hiskia wendet sich zu Gott, er betet, er weint. Und bald darauf spricht Gott wiederum zu Jesaja, er soll Hiskia jetzt sagen: Gott hat dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will deinen Tagen noch 15 Jahre zulegen und will dich samt dieser Stadt erretten. Und als Zeichen lässt er den Schatten an der Sonnenuhr 10 Striche zurückziehen. Also was für eine eindrückliche Geschichte. Und dann dichtet Hiskia sein Danklied. Und dieses Lied hat eine große Tiefe und Schönheit. Und ich möchte am Anfang es noch einmal ganz kurz durchgehen, damit wir uns bewusst machen, was da überhaupt steht. In den ersten Versen 10 bis 12, beschreibt er, wie er plötzlich mit diesem bevorstehenden Tod konfrontiert wurde und wie ihn das auch in Trauer und Verzweiflung hineinstürzt. Und er findet dafür ganz eindrückliche und deutliche Worte. Er beschreibt seinen Schmerz darüber, dass er Gott dann nicht mehr bei den Lebendigen sehen kann und auch nicht mehr die Menschen auf dieser Welt. Es ist, als ob die schützende Hütte oder ein Zelt über einem weggenommen werden. Und er fühlt sich wie ein Weber, bei dem Gott nun den letzten Faden abschneidet. Das Ende steht bevor. Was für ein Schock! Diese Unerbittlichkeit des Todes ist in diesen Worten zu spüren und in diesen starken Bildern. Aus, einfach alles zu Ende. Zu Ende gewebt. Der Tod zieht seine Grenze und nichts und niemand kann sie durchdringen. In den nächsten beiden Versen ist der erste Schock überwunden. Und es beginnt der Kampf gegen das, was unabdingbar zu sein scheint. Hiskia schreit um Hilfe und er versucht es mit jeder erdenklichen Art des Bittens und Flehens. Und dazu gebraucht er Bilder aus der Natur. Er zwitschert wie eine Schwalbe und er gurrt wie eine Taube und sehnsüchtig schaut er nach oben zu Gott. Und Gott? Hiskia sagt, er zerbricht mir alle meine Knochen wie ein Löwe. Gott scheint nicht zu reagieren. Er hilft nicht. Er gibt Hiskia dem Tod preis. Und dann in Vers 15 bricht die Resignation über Hiskia herein. Was soll ich reden? Er hat's getan. Er spricht von der Betrübnis seiner Seele. Er ist kurz vor dem Aufgeben. Und dann im nächsten Vers bäumt er sich nochmal auf. Nein, ganz so schnell will er doch nicht aufgeben. Herr, lass mich wieder genesen und leben, sagt er. Und dann kommt ab Vers 17 die Wende. Er findet auf einmal Trost. Gott vergibt ihm seine Sünde. Er holt ihn schließlich sogar zu den Lebenden zurück. Der Herr hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn. Diese kurze Zusammenfassung in meinen eigenen Worten macht noch einmal deutlich, was für einen intensiven Weg dieser Hiskia da auch gegangen ist. Von der Todesnachricht und dem anschließenden Schock und der Trauer hin zum Gebet, das hier eher ein Ringen mit Gott und seiner Entscheidung ist und dem Trost, den er findet und schließlich die Heilung. Und dieses Lied, das ja vor über 2.500 Jahren verfasst wurde, ermöglicht es uns, mitten in die Glaubens- und Gefühlswelt eines Menschen hineinzuschauen. Schonungslos ehrlich und auf besondere Weise auch Hoffnung machend. Aber schauen wir uns diese Erfahrung Hiskias noch mal genauer an. Für ihn war Gott ja kein Fremder. Er kannte ja Gott. Die Reformen, die Hiskia in Israel durchgeführt hat, sind bis heute eine wichtige Etappe für die Geschichte des alten Israels. Er hat den Glauben an den einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, ganz neu ins Zentrum gerückt. Unter seiner Herrschaft wurden alle Götzenstatuen und Kultstätten in Israel niedergerissen und die Götzenanbeterei verboten. Er hatte das Wort Gottes ernst genommen und den Herrn der Herren als allein anbetungswürdig gesetzt. Natürlich hat er auch Fehler gemacht, viele Fehler. Er war ein Mensch wie wir, da gibt es keinen Unterschied. Und auch nach dieser Heilungsgeschichte hat er noch Fehler gemacht. Gleich in den folgenden Versen wird wieder davon erzählt. Aber er wusste, wohin er mit seiner Schuld und mit seinen Sorgen gehen kann. Und er fand immer neu Gnade bei Gott. ein besonderer Mann Gottes. Viele Erfahrungen hat er mit Gott gesammelt und war bemüht, ihn vom Herzen nachzufolgen. Und dann mit dieser Geschichte und all dem, was er auch getan hat, auch für den Glauben und für Gott, kommt dann dieser Schreck. Er soll sterben. Jetzt. Viel zu früh. Und die Prozesse, die hier in der Bibel beschrieben werden, kennen vermutlich alle Menschen, die entweder selber mit dem Tod konfrontiert sind oder aber Menschen in ihrem Umfeld haben, die diesen Weg gerade gehen müssen. Am Anfang der Schock. Das kann doch gar nicht wahr sein. Vielleicht so der Gedanke, dass es überhaupt nicht stimmt. Dann aber auch der Zorn, der in einem aufkommen kann. Und als nächster Schritt wird dann oft das Verhandeln beschrieben, sei es nun mit den Ärzten oder mit dem Schicksal oder wenn jemand gläubig ist, mit Gott selbst. Dann die Depression und schließlich auch die Einwilligung, die Zustimmung in diesen Weg. Man könnte fast meinen, dass sich die Sterbeforscherin und Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross Hiskias Weg als Vorbild genommen hätte. Ich denke, es ist ein ganz natürlicher Weg, der hier beschrieben wird von Hiskia, den er auch erlebt hat. Erfahrungen und Gedanken, die genauso viele Menschen haben, wenn sie mit dem Tod konfrontiert werden. Mich hat an diesem Lied von Hiskia aber auch etwas erschreckt, nämlich die Art und Weise, wie er über den Tod an sich schreibt. Und das war mir als Christ ganz fremd. Die Toten leben nicht und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein die da leben, loben dich, so wie ich heute. Das ist doch ein starkes Wort, oder? Dahinter steckt ja ein ganz erschreckendes Bild auch vom Tod und vom Sterben. Der Tod ist so etwas wie ein Nichtsein, das Ende vom Ende. Im Tod lobt niemand mehr Gott, es gibt keine Beziehung zu ihm. So kann eigentlich nur jemand beten, der Jesus noch nicht kennt. Denn unser Denken mit dem Tod hat sich mit und durch Jesus grundlegend verändert. Bei jeder Beerdigung spreche ich als Pfarrer am Grab folgende Bibelworte. Es sind immer dieselben. Die Gemeinde weiß ganz genau, was ich sage am Grab. Da sage ich immer, wir hoffen auf Jesus Christus, denn er spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, der wird niemals sterben. Ein vollkommen anderer Zungenschlag. Oder dann zitiere ich Paulus. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Ein völlig neuer Zugang. Jesus, der Sohn Gottes, ist Herr über Lebende und Tote. Und wenn ich mich auf Jesus verlasse, werde ich letztlich niemals sterben. Auch wenn mein irdisches Leben hier zu Ende geht. Eine ganz andere Perspektive. Und als ich diese Worte miteinander verglichen habe, dachte ich mir, was für eine Gnade, dass wir so reich beschenkt sind. Dass wir uns im tiefsten Sinne nicht zu fürchten brauchen. Denn Jesus hat den Tod bereits besiegt. Wenn Christen auf das Sterben zugehen, haben sie natürlich auch diese Phasen, die ich gerade beschrieben habe, der Depression und der Resignation. Und gewiss verhandeln sie auch mit Gott. Aber sie haben nicht diese Perspektivlosigkeit. Tod, wo ist dein Stachel nun? Ja, dem Tod wurde sein Stachel genommen. Und in meiner Alltagspraxis als Pfarrer erlebe ich diesen Unterschied. Auch wenn Angehörige mir erzählen, wie ihrer Lieben verstorben sind. Das ist ein riesiger Unterschied, wenn jemand stirbt, der Jesus kennt, und jemand, der ihn nicht kennt. Und für mich ist meine eigene Oma, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, da immer ein großes Vorbild, wo ich dachte, so möchte ich auch gerne mal sterben. Die sagte kurz, also sie war sehr alt, die wurde fast 98, sie sagte kurz vor ihrem 98. Geburtstag, wenn zu meinem Geburtstag gehe ich heim. Und meine Tante, bei der sie wohnte, sagte, ja, willst du noch mal in dein Elternhaus gehen? Also das war so ihr erster Gedanke. Und sagt sie, nein, nein, zu meinem Geburtstag gehe ich heim zu meinem Herrn. Und dann, kurz vor ihrem 98. Geburtstag, wenige Tage vorher, starb sie. Und sie sagte vorher noch, bringt mich nicht zu schnell weg, lasst mich noch eine Weile dann auch hier. Und an dem Abend, wo sie verstorben war, traf sich die Bibelstunde, die sich regelmäßig dabei meiner Oma und meiner Tante und meinem Onkel getroffen haben. Die stellten sich um ihr Sterbebett herum und sangen Osterlieder. Wo ich dachte, genau so will ich das auch mal erleben. Also was für eine Perspektive. Tod, wo ist dein Stachel nun? Und dann geschieht etwas Wunderbares in dieser Geschichte von Hiskia. Und er hält es in seinem Lied fest. Das, was Jesus uns nämlich durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung ermöglicht hat, dass er für uns diesen Preis für die Sünde bezahlt hat, das schenkt Gott Hiskia ganz unmittelbar. Siehe, um Trost war mir sehr bange, schreibt er. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Und ab dieser Stelle kommt für mich in diesem Lied so etwas wie die Wende, wo Hiskia am Ende sagt, der Herr hat mir geholfen. Und mich erinnert das an eine Geschichte aus dem Neuen Testament, und ich muss gestehen, ich wusste gar nicht, dass es heute der Evangelientext ist, den ich eben vorgelesen habe. Da hatte ich gar nicht nachgeguckt, aber die Geschichte kam mir so in den Sinn. Die Leute, die die Texte zusammenstellen, haben sich also auch was dabei gedacht. Diese Geschichte von der Heilung des Gelähmten. Da bringen diese Männer ihren gelähmten Freund zu Jesus. Und sie tun ja einiges, um diese Begegnung mit Jesus zu ermöglichen. Die Hütte ist voll, sie schleppen ihn aufs Dach, decken ein Stück des Daches ab und lassen ihren Freund auf seiner Matratze runter. Direkt vor Jesus. Und diese Männer trauen Jesus zu, dass er handelt, dass er ihren Freund heilt. Und dann heißt es, ich zitiere es jetzt nach dem Matthäusevangelium, da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jeder hätte doch gedacht, dass Jesus diesen Mann heilt. Oder besser gesagt, dass er seinen Körper irgendwie gesund macht. Der Wunsch, gesund zu sein, war offensichtlich auch damals für die Leute doch das drängendste Problem. Was haben die Freunde alles getan, um diesem Mann die Heilung durch Jesus zu ermöglichen? Und was sagt Jesus? Deine Sünden sind dir vergeben. Und warum? Ich glaube, dass Jesus das drängendste Problem zuerst angepackt hat. Und das war in diesem Fall nicht, dass dieser Mann eine Behinderung hatte. Viel wichtiger schien Jesus die Belastung der Seele des Mannes zu sein. Und deshalb vergibt er ihm zuerst seine Sünden. Und Hiskia? Für Hiskia war der Tod das aussichtslose Ende. Da gab es keine Hoffnung. Um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Hier in diesem Vers ist überhaupt nicht von einer körperlichen Heilung die Rede. Neben aller Trauer um sein irdisches Leben quälten Hiskia offensichtlich auch die Sorge um seine Seele und dass einfach alles zu Ende sein soll. Und wenn da keine Vergebung ist, wie soll er dann jemals aus dem Tod gerettet werden? Und dann nimmt Gott seine Sünde und wirft sie hinter sich. Gott hat sie weggenommen. Er befreit ihn zum Leben. Und die körperliche Heilung scheint für mich von da an fast nur noch ein Beiwerk zu sein. Genauso wie auch bei dem Gelähmten. Das eigentliche Wunder ist die Sündenvergebung, die Rettung und das Heil der Seele. Hiskia und auch der gelähmte Mann bei Jesus wussten noch nichts von Kreuz und Auferstehung. Sie lebten mit einer gewissen Ungewissheit. Wir dürfen davon wissen. Wir glauben daran und wir haben allen erdenklichen Grund zur Hoffnung und zum Singen und Spielen, wie Hiskia sagt. Und dennoch leben ja viele Christen, als ob sie von dieser Hoffnung überhaupt nichts wüssten. Und gerade das letzte Jahr hat uns das doch eindrücklich vor Augen geführt. Noch nie wurde mir die Hoffnungslosigkeit der Menschen so bewusst wie in dieser Zeit. Die Menschen unserer Zeit leben, als ob es überhaupt keine Hoffnung gäbe. Und es zwängt sich der Eindruck auf, als ob nur noch die körperliche Gesundheit zählt. Und das ist meines Erachtens ein Trugschluss. Die Corona-Maßnahmen, die wir alle erlebt haben, zielen immer nur auf den Körper ab. Dass der Staat nicht unsere geistliche Entwicklung im Blick hat, das kann ich noch verstehen. Aber dass den Psychologen und Psychiatern mittlerweile die Tür eingerannt wird, darüber spricht kaum einer. Seele und Geist haben in den letzten 1,5 Jahren mehr gelitten, als uns allen lieb ist. Und das nicht nur als Reaktion auf eine Krise, auch Schuld und Bosheit zerfressen in dieser Krise die Seelen der Menschen. Gesundheit ist alles. Bei den vielen Geburtstagsbesuchen, die ich als Pfarrer so erlebe, mittlerweile darf ich sie auch wieder machen, kann ich es manchmal kaum noch hören. Klar, ich bin auch gerne gesund. Wer ist das nicht? Aber die körperliche Gesundheit hat am Ende nicht das Sagen. Das hat nur einer, nämlich der, der unsere Sünden hinter sich wirft. Eben weil Jesus den Preis für die Schuld bezahlt hat. Mich hat in diesem Sommer sehr, und ich glaube, ihr habt das auch verfolgt, der Tod von Philipp Mickenbecker bewegt. Und ich denke, ihr kanntet ihn auch, der 23-jährige YouTuber, der nach mehreren Krebserkrankungen nun verstorben ist. Und dessen Leben und Sterben Gott gebraucht, um viele Menschen mit seiner Botschaft in Berührung zu bringen. Und noch 6 Wochen vor seinem Tod wurde Philipp von Johannes Hartl, dem Leiter des Gebetshauses in Augsburg, interviewt. Und in diesem bewegenden Gespräch sagt er: Ich sterbe nicht, weil ein Arzt es sagt, sondern wenn Gott mich zu sich ruft. Eine krasse Aussage für einen 23-Jährigen. Und dann zitiert er Jesus und sagt: Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Dieser Satz hatte auch schon für einen Hiskia Gültigkeit. Und deshalb nennt er als Grund für seine Freude, dass Gott seine Sünden hinter sich wirft. Die körperliche Heilung wird noch nicht einmal direkt angesprochen. Und wir, was lernen wir daraus? Wie jeder Mensch werden wir sterben. Das kann ich uns, Gott sei Dank, sagt da jemand, genau. Das kann ich uns garantieren. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 100%. Aber wir haben eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist stärker als der Tod. Nämlich, dass Jesus den Tod besiegt hat und für unsere Sünde den Preis bezahlt hat. Manchmal gewährt Gott auch das Wunder einer körperlichen Heilung. Und das ist Grund zum Loben und Danken. Natürlich. Und darauf hoffen wir. Und darum beten wir auch. Und das ist mehr als verständlich. Und wir sollten auch nie aufhören, um Gesundheit für die Kranken zu beten. Das eigentliche Wunder, oder das größere Wunder in meinen Augen, ist aber schon längst passiert. Gestern Abend sprach ich mit meiner Frau genau über diese Stelle und die sagte dann, ist das nicht ein bisschen banal? Und ich dachte so, ja, vielleicht. Vielleicht nur, weil wir es so oft gehört haben und als selbstverständlich hinnehmen. Es ist so gewöhnlich. Dabei ist es doch das größte Wunder der Weltgeschichte. Tun wir also alles dafür, vertrauen wir darauf, dass Gott uns diese Gnade gewährt und stimmen wir dann ein in den Lobgesang Hiskias. Der Herr hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.